Im Folgenden wollen wir uns ein bisschen genereller der Frage widmen, wie virtuelle Erinnerung und Gedenken an Opfer und Überlebende und Umgang mit NS-Verfolgung und Holocaust funktioniert und was dabei oder wessen dabei gedacht wird und was vielleicht auch fehlt insbesondere. Und dazu haben wir jetzt am Telefon die Historikerin Anna Heikova von der University of Warwick. Hallo Anna.
Guten Tag.
Schön, dich zu sprechen. Schön, dass du Zeit für uns hast.
Immer.
Toll. Anna, du hast in den letzten Tagen und Wochen verfolgt, was so alles im Netz läuft. Unter anderem hast du dir zum Beispiel am 20. April in England die Yom HaShoah Virtual Education Series angeguckt. Vielleicht können wir das mal so als Beispiel nehmen. Was war denn das für ein Tag? Was war zu sehen und zu hören?
Yom HaShoah ist der israelische Gedenktag an den Holocaust. Es ist an dem 21. April. Ich glaube, es begann an den 20. abends, weil das von Sternenaufgang bis zum Sternenaufgang geht. Ich glaube nicht, dass man das ganz gut als Beispiel nehmen kann für die virtuellen Gedenkfeiern. Es ist schon sehr spezifisch für England, weil das Gedenken und die Arbeit der Gedenkstätten und der Erwachsenenbildung zwischen Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich ist. Ich finde die Arbeit der deutschen Gedenkstätten im Großen und Ganzen hervorragend, politisch informiert. Sie fürchten sich nicht davor, schwierige Fragen zu stellen, und sie behandeln ihre Zuhörer, ihr Publikum als kluge, denkende Leute. Und das ist hier in England anders. Es wird auch nicht staatlich gemacht, sondern es wird von diversen Charities und Vereinen gemacht. Im Großen und Ganzen finde ich die Erwachsenenbildung und die diversen Veranstaltungen zum Holocaust hier in England ein bisschen enttäuschend. Es ist oft sehr konservativ. Es ist unglaublich jüdisch. Es wird nicht über verfolgten Gruppen gesprochen, die vielleicht Christen waren, also Juden oder Leute, die von jüdischer Herkunft waren, aber Christen waren, über die sogenannten Mischlinge und schon gar nicht über die marginalisierten Gruppen. Gerade in Hamburg, weiß ich, ist es bei euch ein großes Thema, die sogenannten Berufsverbrecher oder Asozialen. Und wenn man sich den Inhalt hier in England anschauen würde, würde man überhaupt nicht wissen, dass es das als Thema gibt. Es ist so ein bisschen wie vor 40 Jahren, aber halt viel verbreiteter. Und das finde ich enttäuschend und das versuche ich, soweit ich kann, auch ein bisschen zu hinterfragen.
Bevor wir inhaltlich jetzt darauf kommen, vielleicht noch mal zur Frage, wie findest du das denn, weil wir das auch gerade schon mit Andreas Ehresmann im letzten Interview hatten, wie findest du es denn, zu Hause vor dem Computer zu sitzen und solche Veranstaltungen zu verfolgen? Also wärst du eigentlich lieber körperlich real da oder war das so in Ordnung für dich oder hat das sozusagen auch einen positiven Effekt?
Also ich antworte zweifach, einmal als Wissenschaftlerin und einmal als ich Privatperson. Als Wissenschaftlerin finde ich es ganz gut, weil ich mir denke, viele Leute, die es vielleicht nicht schaffen würden, auch wegen Kindern oder auf anderen Verpflichtungen, können sich das zu Hause anschauen. Gleichzeitig, wer hat schon Zeit, davor einige Stunden davor zu sitzen? Ich merke allerdings auch von Social Media, dass Leute viel mehr Zeit vor dem Internet verbringen als sonst. Ich als Privatperson, für mich ist es so meine Sache nicht. Aber das liegt auch daran, dass für mich Gedenken eine sehr private Sache ist. Ich gehe zu den Jahresveranstaltungen nur, wenn ich, also ich will nicht sagen, wegen der Arbeit muss, aber ich und meine Familie gedenken an die Leute aus unserer Familie, die verhaftet waren oder die ermordet worden sind. Das ist schon für uns eine sehr private Sache und ich will es alleine machen.
Die Reden und Videobotschaften, die jetzt bei diesen Gedenkveranstaltungen zum Teil dort gezeigt werden, also einerseits natürlich von Gedenkstätten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von vor Ort, aber dann eben auch von Politikerinnen, aber vor allen Dingen von Überlebenden, von Angehörigen, die sind ja oft aus den privaten Räumen aufgenommen worden. Die Leute sind in ihren in irgendwelchen Privatorten, im Zweifel in ihren Wohnzimmern. Wie findest du das? Was hat diese Privatheit für dich für einen Effekt?
Es macht das Ganze viel menschlicher und es macht den Inhalt für mich etwas genuiner. Also man sieht damit die Körperlichkeit und man sieht, dass es für die Menschen auch wirklich etwas ist, was sie bewegt. Denn sie konnten auch sagen, wir müssen es anders organisieren. Ich sehe es auch an der Universität, wenn wir irgendwelche Gespräche haben oder Committees und man sieht die Kollegen plötzlich in ihren Traininganzügen in dem Wintergarten. Also ich fühle mich mit den Leuten viel verbundener und ich finde es gut, dass es so gemacht wurde, denn es ist nicht eine Arbeit wie jede andere.
Kommen wir mal zu der Eingangsfrage. Du hast eingangs gesagt, oder deine Eingangsantwort, du hast eingangs gesagt, bestimmte Gruppen fallen aus dem Gedenken weitgehend raus, also insbesondere in England. Und du hast auf Twitter kritisiert, dass zum Beispiel das ganze Programm des Yom HaShoah Virtual Education Day nicht eine einzige Veranstaltung zu Gender, zu Frauen oder zu queerer Geschichte des Holocaust angeboten hat. Wie kann man sich das denn erklären? Also eigentlich gibt es doch inzwischen eine wachsende Auseinandersetzung und eine lebhafte Forschung zu diesen Themen.
Ja, also das ist jetzt etwas, muss ich länger ausführen. Ich habe schon erwähnt, dass die Organisation der diversen Charities und Interessengruppen in Großbritannien deutlich konservativer ist als in Deutschland oder generell in Mitteleuropa. Es gibt keinen Dachverband der jüdischen Gemeinden hier in Großbritannien. Die Jewish Federation, die für die bestimmten jüdischen Gruppen spricht, spricht auch nicht für alle und sie ist recht konservativ. Und das ist auch problematisch. Es gibt bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Judas, eine linke jüdische Gruppe, die das kritisieren. Das ist auch mit der Hintergrund aus meiner Erfahrung. Es ist zum Beispiel die Association for Jewish Refugees, eine große Holocaust-NGO hier in Großbritannien, die dadurch, dass sie die vielen Holocaust-Überlebenden und Kindertransporterkinder vertritt, auch über größere Fördersummen verfügt. Und die Association for Jewish Refugees ist im Großen und Ganzen ein relativ konservativer Körper. Ich habe es vor eineinhalb Jahren erfahren, als ich zusammen mit meinem Kollegen und Freund Martin Schmuck eine gar nicht so große Summe beantragt habe für das Gedenken an die weiblichen jüdischen Sozialarbeiterinnen beantragt habe, an Leute wie Marie Schmolke und andere. Und AJR hat uns sogar ermutigt, dass wir das beantragen, aber danach waren sie etwas erstaunt, dass es um Frauen und Holocaust gegangen ist, um das systematische Ausradieren von weiblichen jüdischen Organisatorinnen. Und deswegen wurden wir abgelehnt, denn es ging auch darum, dass in dem Beirat niemand wusste, weswegen Frauengeschichte im Holocaust wichtig ist. Und ich muss sagen, Regina, so wie du das jetzt sagst, war ich etwas erstaunt, denn ich hätte nicht gedacht, dass man 2018 noch beweisen muss oder ernst beweisen muss, weswegen Frauengeschichte im Holocaust wichtig ist. Aber das war für mich so ein bisschen ein Wake-up-Call. Und so war ich letzten Endes nicht erstaunt, dass es so war, aber dass all die Veranstaltungen, ich habe es aufgezählt, es waren über 30 Veranstaltungen, dass es dermaßen sanitized, wie sagt man das?
Wie sagt man das? Bekomme ich auch gerade nicht drauf. Aber ich glaube, die Hörerinnen sprechen auch Englisch.
Ja. Dass es so dermaßen bereinigt war von allen Inhalten, die einigermaßen politisch oder aktuell sein konnten, dass es alles so war, dass es bloß keine Feder aufreibt, nichts über Frauen, nichts über marginalisierte Gruppen, nichts über Juden, die sich vielleicht links verstehen, nichts über bewaffneten Widerstand, auch gar nichts über Medizin, was wirklich schockierend ist, denn hier in Großbritannien haben wir fantastische Historikerinnen und Historiker wie Paul Weindling, die sich mit Medizin und Holocaust beschäftigt haben. wir sind nun mal in der größten Pandemie der Welt seit der spanischen Grippe. Und dass man überhaupt nichts über die jüdischen Ärzte oder Euthanasie oder was auch immer macht, das ist wirklich schockierend. Und ich habe es auch gemerkt in meiner Arbeit, also ein Teil meiner Arbeit richtet sich an Frauen und queere Geschichte im Holocaust. Und gemessen an meine Erfahrungen in Nordamerika oder Tschechien oder Deutschland, werde ich viel seltener angesprochen, damit ich vielleicht einen Gästevortrag irgendwo in Großbritannien halte. Ich habe, also das war eine der letzten Sachen, die ich gemacht habe, bevor wir in den Lockdown gegangen sind. Ich hielt einen Vortrag über queere Geschichte des Holocaust in Huddersfield, dann im Holocaust Center da. Und in Huddersfield ist eine ziemlich große Konzentration von Überlebenden und vor allem von zweiter Generation. Da sind Leute, die dem Holocaust-Huddersfield-Zentrum verbunden sind. Und was enttäuschend war, ist, dass niemand von diesen Leuten kam zu dem Vortrag. Alle Leute, die kamen, waren eine LGBT-Gruppe aus benachbarten Städten. Und als die Organisatorin sozusagen ihre Leute gefragt haben, warum kommt die nicht, sagten sie, das betrifft uns nicht, das ist nicht unser Thema. Und ich glaube, das ist auch eine beredte Antwort auf deine Frage, Regina.
Du selber forschst ja unter anderem zur Verfolgung, zur nationalsozialistischen Verfolgung lesbischer Frauen. Warum wird gerade dieser Teil der Geschichte, also werden gerade die Schicksale dieser Frauen immer wieder unsichtbar gemacht?
Ja. Also ich will hier ein bisschen differenzieren. Ich arbeite nicht spezifisch über lesbische Frauen im Holocaust, ich arbeite über queere Holocaust-Geschichte. Über Verfolgung der lesbischen Frauen wurde in Deutschland schon seit 30 Jahren geforscht. Ich will hier vor allem die Doyen Claudia Schuppmann erwähnen oder die Aktivistinnen wie Ulrike Jans oder meine fantastische Kollegin Laurie Mahelfer. Was ich gemacht habe, was ich gesehen habe, dass auch wenn ich als Historikerin weiß, was alles geforscht worden ist, aber es ist dann doch nicht von der größeren forschenden Team oder Leuten, die zu NS forschen, wahrgenommen worden und schon gar nicht von einem breiteren Publikum, ist, dass ich eine Bibliografie zusammengestellt habe, damit das die Leute besser rezipieren können, denn sehr viel zu Lesben im Dritten Reich ist relativ unzugänglich erschienen. Und das ist gerade jetzt während der Pandemie, wo die Leute nicht in die Bibliothek kommen können, wo die Fernleihen zu haben, ist es gut, dass man dazu zugreifen kann. Die Bibliografie ist auf sexualitandholocaust.com/bibliographie zu finden. Und da sind auch sehr viele Scans, wo ich die Copyrights bekommen konnte. Also ich will eure Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, davon Gebrauch zu machen und auch das Wort zu verbreiten, dass diese Bibliografie da ist. Zu meiner Forschung über queere Geschichte und den Holocaust. Ich schaue mir gleichgeschlechtliches Verlangen und Beziehungen und Menschen, die deportiert worden sind, weil sie Juden waren. Und das ist bisher überhaupt nicht erforscht worden. Ich arbeite daran seit vielleicht 4 oder 5 Jahren, weil es eben dieses weit verbreitete Denken gibt, als ob alle LGBT-Leute, die verfolgt worden sind, wegen ihrer sexuellen Orientierung nicht Juden waren und als ob alle Juden straight gewesen, also heterosexuell gewesen wären. Und das stimmt so nicht. Niemand oder kaum jemand von den Forschenden über die Verfolgung von LGBT-Leuten hat sich Juden angeschaut, die in den KZs und Ghettos eine konsensuelle, aber manchmal auch nicht konsensuelle Beziehung mit jemandem des eigenen Geschlechts entwickeln und umgekehrt. Es liegt auch damit zusammen, dass sogar heute 2020 homosexuelle Identität und gleichgeschlechtliches Verlangen immer noch stigmatisiert wird. Und das sehe ich auch an den Reaktionen zu meiner Forschung, wo ich manchmal auf Social Media Leute sagen, das ist politisch korrekter Unsinn oder die Frau ist ein Monster, sie sollte sich schämen. Homosexuelle Identität ist eine private Sache und es gehört darüber nicht geschrieben zu werden. Nun, Regina, stell dir vor, jemand würde sagen, jüdische Geschichte oder jüdische Identität ist ein privates Thema, darüber sollte nicht geschrieben werden. Dazu gäbe es einen riesigen Aufschrei und mit gutem Recht. Forschende, die sich mit sexueller Gewalt beschäftigen, haben, glaube ich, auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und es geht darum, dass ich mit anderen Leuten auf meinen Schultern trage, dass ich die Legitimität des Themas aufbaue. Ich habe insofern eine privilegierte Position, als dass ich Associate Professor bin. Ich habe eine feste Stelle in England und wir haben bis zu einem Punkt akademische Freiheit. Aber ich werde nicht lügen, es ist manchmal auch ein steiler Weg und wenn es dann passiert, dass bestimmte Kolleginnen zu den Themen forschen, die ich erst für sie ermöglicht habe und die meine Arbeit dann nicht rezipieren, das finde ich manchmal bitter.
Was müsste man denn tun oder was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also da tatsächlich dieses Forschungsfeld einerseits ja aufzumachen, aber wie kann das mehr in den Mainstream kommen oder was wäre deine Vorstellung?
Ich würde mir wünschen, dass Geschichte der Sexualität und Geschichten von sexuellen Minderheiten und überhaupt von marginalisierten Themen mehr wahrgenommen werden als nicht nur ein legitimes Thema, aber sondern auch ein spannendes Thema. Es sind oft die Sachen, die stigmatisiert werden, die uns auf Inhalte aufzeigen, die von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich über Sexualität auf einer Tagung spreche, dass die Kollegen nicht kichern und sich darüber nicht lustig machen. Ich würde mir wünschen, wenn ich über sexuelle Gewalt spreche, dass ich nicht sehe, wie die männlichen Teilnehmer zu Handys greifen und einfach auch wegschalten. Ich würde mir wünschen, dass gerade wenn es um die Gedenkfeiern geht oder neue Ausstellungen, dass sich Leute nicht fürchten, auch auf schwierige und ambivalente Themen aufzuzeigen. Das finde ich, das wird in Deutschland schon ganz gut vorgemacht. Aber in vielen anderen Ländern, hier in England oder in Tschechien, ist es deutlich schwieriger. Und vor allem wünsche ich mir, dass sich die Leute nicht fürchten, auch für schwierige und ambivalente Geschichten Platz zu machen. Das heißt nicht, dass wir dann über die Opfer urteilen, aber das heißt, dass wir Platz machen für ein besseres Verständnis für die letzten Jahre und Monate von Leuten, bevor sie umgebracht worden sind. Und das macht sie eben menschlich.
Wo findet denn eigentlich oder findet wie und wo queeres Gedenken statt? Oder Gedenken an queere Menschen?
Ich finde die Initiative für Gedenken an die lesbischen Frauen, die sogenannte Gedenkkugel-Initiative, hat fantastische Arbeit geleistet, jetzt im Zusammenhang mit Ravensbrück und Befreiung von bestimmten ehemaligen Außenlagern. Und wenn man auf Facebook ist, die haben eine ziemlich rege Facebook-Präsenz. Gerade die Gedenkstätte Ravensbrück hat auch gute Posts gemacht. Neulich ging es um Nadine Hwong, eine lesbische Frau, die Widerstandskämpferin war, auf die Arbeit von der wichtigen französischen Lesbenhistorikerin Suzette Robichon aufgebaut worden ist. Das heißt, es gibt hier jetzt auch Platz dafür, aber wie man auf Englisch sagt, the more the merrier. Ich finde, wenn heute Aktivistinnen und Geschichtsinteressierte zuhören, inzwischen haben wir fast alle Zugriff auf Social Media. Es muss nicht groß und prestige sein, wenn man die Geschichten teilt, die man kennt und das postet. Und ich finde, es ist als Historikerin auch wichtig, dass man auf Quellen verweist und sagt nicht, das habe ich mir alles selber rausgeforscht, sondern hier baue ich auf Arbeiten von den oder den Leuten weiter. Dann lesen es auch die Bekannten, die vielleicht sich dafür nicht interessieren würden. Und das finde ich, das erweitert die Horizonte von den Lesenden ungemein.
Ja, vielen Dank an dich. Wir sind leider, es gibt, glaube ich, viel da weiterzureden, auch über so Initiativen. Aber an dieser Stelle sind wir erstmal am Ende der Sendung angekommen. Insofern vielleicht noch ganz kurz. Du hast eben schon die Bibliografie erwähnt, die du zusammengestellt hast. Wir werden den Link auch auf jeden Fall auf der unserer Webseite revolte.blogspot.eu verlinken, sodass man dort auch hinkommen kann. Hast du sonst einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, die sich genauer über Gender, queere Geschichte im Holocaust informieren wollen?
Auf die Gefahr hin, unbescheiden zu klingen, ich habe vor 1,5 Jahren einen Aufsatz geschrieben für Außenpolitik und Zeitgeschichte. Und da habe ich Verweise auf viele andere Sachen. Ich schicke dir den Link und ich finde, wenn man Lust hat, einen 4000 oder ja, 4000 Worte langen Essay zu lesen, ich habe es für die breite Öffentlichkeit gelesen. Es geht sowohl um Frauen als auch um Männer und die Marginalisierung von dieser Geschichte. Und das finde ich, das ist mir ganz gut gelungen, wenn ich es als Autorin sagen darf.
Unbedingt, unbedingt. Ich würde sagen, vielen Dank. Das wird ein
Es
großes
war mir eine Freude.
weiteres Lesevergnügen und erstmal dir noch einen schönen Tag.